möchte mit einer neuen Predigtreihe starten heute. Ich habe sie genannt geistliche Zugänge zu Gott. Worum wird es gehen? Was ist denn ein geistlicher Zugang zu Gott? Es ist der Weg, den wir ganz natürlich benutzen, um in Kontakt mit Gott zu treten. Das ist nämlich nicht immer gleich. Wir sind ganz verschiedene Typen. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Der Psychologe Fritz Riemann unterscheidet in seinem Standardwerk Grundformen der Angst 4 verschiedene Persönlichkeiten, den schizoiden Typen, den hysterischen Typen, den zwanghaften Typen und den depressiven Typen. Sehr interessant und lohnenswert zu lesen. Aber ich will mich damit nicht beschäftigen. Jeder und jede von uns hat seinen und ihren bevorzugten Zugang zu Gott. Wir haben eine Vorliebe, wie wir uns Gott nähern wollen. Und mit anderen Zugängen, die eben andere Leute wählen, können wir gar nichts oder nur wenig anfangen. Also ich werde verschiedene Zugänge vorstellen und du wirst dich an irgendeiner Stelle wiederfinden. Und du wirst Spaß haben, genau auf diese Weise mit Gott in Kontakt zu treten. Es ist wichtig, das zu kennen. Denn sonst hast du vielleicht Schwierigkeiten, Gottes Nähe an einem ganz normalen Tag mit Jesus zu erfahren. So, und jetzt beginnt's. Und wir beginnen mit dem intellektuellen Zugang. Man nennt sie landläufig Intellektuelle, Wissenschaftler, Philosophen, Literaturkritiker, Schriftsteller, Künstler oder auch Theologen. Leute, die vom Verstand geleitet sind, rationale Typen, die alles mit der Vernunft beurteilen. Vor allem sind sie wissbegierig. Sie lesen, lesen, lesen. Das ist etwas sehr Gutes. In Sprüche 3, Vers 13 steht: Glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Und in Sprüche 19, Vers 8, wer Verstand erwirbt, liebt sein Leben. Und wer einen klaren Kopf bewahrt, findet sein Glück. Eine WDR-Moderatorin wurde gefragt: Hast du schon mal ganz alleine Urlaub gemacht? Sie antwortete: Nein, aber ich habe den Traum, mal 14 Tage lang alleine eine Ferienwohnung zu mieten. Dorthin würde ich einen ganzen Stapel Bücher mitnehmen und nur lesen, lesen, lesen. In einer Bibliothek können diese intellektuellen Leute stundenlang Bücher wälzen und studieren. In einem Buchladen sehr, sehr lange stöbern, während die Frau nebenan im Schuhgeschäft ein Paar nach dem anderen probiert. Jeder und jede hat ja so seine und ihre Marotten. Das Thema des intellektuellen Menschen lautet: Ich muss wissen. Das Motto des Weibchens: Ich muss haben bzw. kaufen. Naja, mal so salopp gesagt. Intellektuelle sind meistens Eigenbrötler. Sie können ganz gut alleine leben und ziehen sich gerne mit einem Buch in der Hand zurück. Beim Lesen vergessen sie die Welt um sich herum. Es sind Forscher und Entdecker, nicht solche, die wie Kolumbus eine neue Welt entdecken. Sie recherchieren in Büchern, sie können in einem Zug die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Sie interessieren sich für die antiken Sprachen, Altgriechisch, Hebräisch und Latein. Bei Begriffen versuchen sie, deren Bedeutung in Wörterbüchern oder Lexika zu ergründen. Oder sie haben Interesse an Philosophie oder Psychologie, an komplizierten Gedankengängen und Zusammenhängen. Auch eine Predigt ist nur dann gut für sie, wenn sie logisch aufgebaut ist und strukturiert ist. Wenn der Pastor seine Aussagen gut begründet und Argumente dafür oder dagegen bringt, wenn er diese Rede rhetorisch mit allen möglichen Raffinessen spickt. Der Wert einer Predigt liegt in ihrem Aufbau, in ihrer Logik und in ihrer Rhetorik. Wer das beherrscht, der wird als guter Prediger angesehen. Egal, ob das ein Theologe ist, kann auch irgendein Politiker auf dem Kirchentag sein. Weiter. Ein Intellektueller hat auch Interesse an schwierigen Fragen in der Bibel. Er beschäftigt sich vielleicht intensiv mit der Theodizee-Frage, also warum lässt Gott das Leid zu? Oder forscht hin und her, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist und ob es stichhaltige Gründe dafür gibt. Oder wohin wir gehen, wenn wir sterben. Ob das alles im Nichts endet oder ob wir doch eine Hoffnung auf den Himmel haben können. Alle diese wichtigen Themen durchdenkt so ein intellektueller Mensch, wenn er Gott sucht. Kürzlich besuchte ich einen solchen Typen. Ich fragte ihn beiläufig, na, fährst du auch mit deiner Frau in Urlaub? Nein, sagte er, ich verreise nicht. Ich bleibe zu Hause, verkrieche mich unten in meinem Arbeitszimmer und schnappe mir ein Buch. Ich kann wunderbar mit alten Büchern meine Zeit verbringen und diese Zeit genießen. Na, wenn die Frau ein anderer Typ ist, dann sage ich, die arme Frau. So versuchen diese Menschen nun auch einen Zugang, einen Kontakt zu Gott zu finden. Sie gebrauchen vor allem dazu ihren Verstand. Sie lesen und forschen, sie ergründen und entdecken, sie denken und verstehen. Ich habe mal überlegt, gibt es Intellektuelle in der Bibel? Was meint ihr? Wer? Nikodemus, ja, der war Schriftgelehrter, aber Paulus, toll. Der war so ein Intellektueller. Der hatte ja bei dem jüdischen Theologieprofessor Gamaliel in Jerusalem studiert. Er war einer der besten Studenten, ein Musterschüler. Der hatte die alten hebräischen Schriften voll drauf. Der kannte sich aus und konnte Bibelverse aus dem Alten Testament auf Anhieb zitieren. Paulus war gebildet, der konnte diskutieren und mit anderen Argumente austauschen, mit fairen Mitteln streiten und sich auseinandersetzen. Als er später der christliche Missionar war, war er auf einer seiner Reisen mal in Athen. Dort traf er auf Anhänger anderer philosophischer Schulen. Die trafen sich dort auf dem Areopag, um zu palavern und zu diskutieren. Paulus trifft auf Fans von Epikur, einem griechischen Philosophen, der etwa 350 Jahre vorher eine Form des Materialismus begründete. Diese Epikureer stritten sich mit den Stoikern. Das waren Anhänger von Zenon, von Kition, der auch so um 300 vor Christus lebte. Die Stoiker waren Polytheisten, glaubten an mehrere Götter. Sie waren selbstbeherrschende, gelassene, disziplinierte Leute. Davon kommt ja auch unsere Redensart Menschen mit einer stoischen Ruhe. Also diese Epikureer und die Stoiker, die sitzen da in Athen auf dem Areopag und streiten miteinander über philosophische Fragen. Und Paulus kommt dazu, diskutiert mit und spricht dann über Jesus. Diesen Gott kennen die Athener noch nicht. Einige sind sehr neugierig, andere finden diese andere Lehre lächerlich, wahrscheinlich zu bieder, zu naiv, zu töricht. Das alles war nicht logisch, dass da jemand, der sich Sohn Gottes nennt, für die Schuld der Menschen am Kreuz stirbt und dass der dann wieder aufersteht und nun im Himmel bei Gott lebt. Ein Irrsinn. Jedenfalls zieht Paulus wieder weg aus Athen und nur eine Handvoll Leute bekehrt sich. Von Athen und einer größeren christlichen Gemeinde dort hört man in der Bibel nichts. Wahrscheinlich waren die Leute dazu gebildet. Paulus war aber auch deshalb ein intellektueller biblischer Autor, weil viele theologische Briefe und Schriftstücke ja auch im Neuen Testament von ihm überliefert sind. Von den 21 neutestamentlichen Briefen werden 13 dem Apostel Paulus zugeschrieben. Es muss den Theologen, die das Neue Testament damals zusammengestellt haben, damals schon wichtig gewesen sein, die Briefe von Paulus in den biblischen Kanon mit aufzunehmen. Und darüber gibt es natürlich ganz wertvolle Texte, etwa 1. Korinther 15, den ausführlichen Text über die Auferstehung von den Toten, wo Paulus hin und her argumentiert, 58 Verse lang. Oder der ganze Römerbrief, von vorne bis hinten. Hier entfaltet Paulus in einer sehr logischen, argumentativen und strukturierten Weise das Thema der Gerechtigkeit Gottes. Also was macht uns vor Gott gerecht? Das ist eine ganz bedeutsame Frage. Paulus macht deutlich, dass wir nicht aufgrund eigener Verdienste und Leistungen gerecht werden können, sondern allein aus Glauben. Und das hat dann später Martin Luther zu seiner, ich sag mal, Bekehrung gebracht und dann die Reformation begründet mit den Grundsätzen allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein Christus. Das sind die im Protestantismus auch bei uns bis heute gültigen Glaubenssätze. Und das alles gründet im Römerbrief des Apostels Paulus damals im Jahr 55, 56 nach Christus. Und hier schon mal mein erster Tipp für Menschen, die eher intellektuell sind und auf der Suche nach Gott. Drücke ihnen ein niveauvolles geistliches Buch in die Hand, wenn du sie für Jesus interessieren und gewinnen willst. Motiviere sie, solche Texte, wie ich sie gerade genannt habe, zu lesen und zu studieren. Es gibt in Buchläden oder Online-Shops genug christliche Literatur für Intellektuelle. Das werden sie ganz begierig verschlingen. Zum Beispiel Bücher des christlichen Schriftstellers C.S. Lewis. Der wurde 1898 in Oxford geboren und studierte die alten Sprachen Griechisch und Latein mit Auszeichnung, dazu Philosophie und antike Geschichte und Englisch. C.S. Lewis war ein sehr intellektueller Typ, ein hochgebildeter Mann. Er war zu dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, ein Atheist, hat sich dann aber 1931 zum Christentum bekehrt und dann viele Bücher für intellektuelle Christen und Nichtchristen geschrieben. Eines seiner bekannten Bücher ist wohl Pardon, ich bin Christ. Ich habe vorhin mal am Büchertisch geguckt, das liegt auch da aus, kann man sich auch kaufen, ich glaube für 12 Euro. Also hier bringt er Argumente für den christlichen Glauben. Höchst logisch. Mit kraftvoller Bildhaftigkeit begegnet Lewis dem Vorurteil, man müsse den Verstand über Bord werfen, um heute noch Christ zu sein. Nein, du kannst auch glauben, wenn du ein intellektueller, rationaler Typ bist. Lies mal C.S. Lewis, das wird dich begeistern. Ich möchte hier nun aber auch noch einige Schwächen eines Intellektuellen in Bezug auf Gott nennen. Natürlich auch seine Stärken. Eine erste Beobachtung: Der Verstand kann einem Intellektuellen im Wege stehen. Ich meine Folgendes: Es gibt viele Rätsel in der Bibel, Aussagen, Gedanken, die man nicht rational erklären kann. Etwa die Auferstehung Jesu, sowas kann man nur glauben. Das ist für einen Intellektuellen nur schwer verständlich, er braucht Beweise. Er braucht Argumente, die er mit dem Verstand nachvollziehen kann. Und das ist bei einer Auferstehung nur sehr schwer möglich. Totenauferweckung wird er vermutlich eher leugnen und als Märchen abtun. Dazu zählen etwa auch die Totenauferweckungen Jesu von der Tochter des Jairus, des jungen Burschen aus Nain oder des Lazarus. Diese Geschichten gehören für einen rationalen Typen in den Bereich der Legenden. Vor 11 Jahren wurde die 3-jährige Mailin für gehirntot erklärt. Dann wurde sie auf unerklärliche Art und Weise geheilt. Ihre ganze Schule hatte für sie gebetet. Diese Art Totenauferweckung ist vielfach bezeugt. Nun, solche Berichte wird ein verstandesorientierter Mensch nur schwer akzeptieren. Er wird sagen, so ein Mensch war scheintot, der lebte noch und der Arzt, der den Tod bescheinigte, hat nicht richtig hingeschaut, sowas ist unmöglich. Weiter. Ein Denker hat Schwierigkeiten, Emotionen zu zeigen. Er ist ein nüchterner Typ. Ihm sind Emotionen, also fröhliche Jubelschreie, etwa im Lobpreis, fremd. Er hat keinen Sinn dafür. Das ist etwas für Hysteriker. Und früher war ich vielleicht auch so gestrickt. Mit lautem Jubel, mit Händeheben, beim Lobpreis, mit Juhu und tanzenden Bewegungen, da konnte ich gar nichts anfangen. Bis ich mich dann irgendwann mal entschloss, das einfach zu wagen und für mich zu entdecken. Und dann merkte, hey, das berührt und bewegt mein Herz. Und das bringt mich näher zu Gott, wenn ich auch da Emotionen zeige. Ein Denker hat auch oft die Meinung, klug sein meint geistlich gesund. Aber das stimmt auch nicht. Sind denn alle Dummen krank? Ich erinnere mich an meinen Taufspruch aus Sprüche 3, 5 und 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn auf allen deinen Wegen, dann wird er dich richtig führen. Für einen Intellektuellen ist der Verstand das Maß aller Dinge. Aber hier sagt uns eine Lebensweisheit aus dem Alten Testament, dass es verkehrt ist, sich auf seine Klugheit, auf seine Vernunft zu verlassen. Ein Mensch, der auf Gott vertraut, erlebt seine Führung. Vertrauen ist mit Wagnis verbunden. Ich kann nicht alles absichern, nicht logische Zusammenhänge herstellen. Ich muss einfach loslassen, mein Leben Gott überlassen und dann abwarten, was er tut. Und hoffen, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Sowas ist für einen Denker eher schwer. Er will lieber das Heft in der Hand haben, die Kontrolle haben. Weiter, ich habe es gerade schon gesagt, erste Überzeugung, ich darf im Glauben keine Emotionen zeigen, ich muss immer nüchtern und gelassen sein, so eine Art christlicher Stoiker. Aber mittlerweile glaube ich nicht, dass das stimmt. Wir sind ganzheitliche Menschen. Unsere Seele besteht nicht nur aus Verstand, sondern auch aus Gefühlen, Willen und Entscheidungen. Da sind uns die Israeliten weit voraus. In ihrer jüdischen Frömmigkeit, auch bei den Menschen im alten Orient oder in Afrika, spielen die Gefühle eine große Rolle. Sie tanzen Reigen bei fröhlichen Festen. Sie singen und stoßen laute Jubelrufe aus. Sie weinen und klagen. Die ganze Palette der Gefühle findet in ihrer Frömmigkeit statt. So hat Gott uns geschaffen. Und ich denke, ein intellektueller Typ muss lernen, auch sein Herz zu öffnen und anzufangen, Gefühle zu zeigen. Schließlich, ein Denker neigt manchmal zur Rechthaberei. Je klüger und gebildeter er ist, so ein Mensch fühlt sich weniger Gebildeten überlegen. Er hat ja studiert, muss es also wissen. Der neigt dazu, mit seinem Doktortitel oder Wissen zu prahlen und andere in Grund und Boden zu reden. Rechthaberei aber ist eine Sünde. Ich habe schon öfter einfache, schlichte Leute predigen gehört, die eine bessere, tiefergehende Predigt gehalten haben als die Doktoren. Gebildete Theologen sind oft in der Gefahr, in ihrer Rede viele Fremdwörter zu gebrauchen, die niemand oder nur wenige verstehen. Schlichte, nicht studierte Leute aber reden oft zum Herzen. Gott gebraucht sie, um uns in unserer tiefen Persönlichkeit zu erreichen. In 1. Korinther 1, Vers 21 lesen wir, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch eine schlichte Predigt die zu retten, die das glauben. Die Botschaft vom Kreuz Jesu war den Gebildeten damals der blanke Unsinn. Sie haben darüber gelacht und gespottet. Aber es gab Leute, die haben das geglaubt. Sie haben diese gute Nachricht für sich persönlich angenommen und Gott vertraut und erlebten, wie eine ungeheure Kraft in ihr Leben hineinkommt. Eine Kraft wie Dynamit, die fähig macht, alle Turbulenzen und Schwierigkeiten zu ertragen und zu überwinden. Eine Kraft, die trägt, wenn man am Zerbrechen und Verzweifeln ist. Früher, vielleicht ist das auch heute noch so, haben die Gebildeten auf die armen, schlichten Leute herabgeschaut. Gott hat das aber umgedreht. Er hat mit seinem Plan, Jesus ans Kreuz zu bringen, die Klugheit und Weisheit der Gebildeten zur Torheit gemacht. Nicht die Weisheit der Menschen zählt, so wichtig und gut sie auch ist. Was wäre denn diese Welt, wenn es nicht schlaue und kluge Leute gäbe? Die bringen ja den Fortschritt. Die bringen auch diese Welt voran und das ist gut so. Aber Gott in seiner Größe und Majestät und seiner Intelligenz hat sich etwas ganz Einfaches ausgedacht, um die Menschheit zu retten, den stellvertretenden Tod seines Sohnes Jesus Christus. Keine hochkomplizierten philosophischen Gedankengebäude, keine Grundsätze, die nur eine Elite, ein paar wenige denken und verstehen können, sondern jemand, der sich für andere opfert und ihnen dadurch das Leben rettet. Das kann jeder glauben. Auch die geistig Eingeschränkten, auch die Analphabeten, auch die ohne Schulbildung. Ein Intellektertyp muss also lernen, dass er mit seiner Bildung nicht andere, die einfacher gestrickt sind, verletzt und abkanzelt und sich auf seine Bildung etwas einbildet. So kann ein Denker geistlich wachsen, indem er durch sein intellektuelles Staunen über Gott zur Anbetung kommt. Es geht nicht darum, dass wir als Christen Wissen anhäufen, obwohl das gut ist und wir uns auch darum bemühen müssen. Aber es geht darum, dass wir eine Herzensbeziehung zu Gott hinein, dass wir diese bekommen, sozusagen von Herz zu Herz. So habe ich euch versucht, heute euch einen intellektuellen Typen vorzustellen und seinen geistlichen Zugang zu Gott. Am Schluss frage ich dich, bist du ein intellektueller Typ? Wenn nein, musst du noch etwas warten, bis du in einer weiteren Predigt drankommst. Aber vielleicht hast du dich ja auch an der einen oder anderen Stelle etwas wiedererkannt. Wenn ja, wenn du also so ein Denker und Forscher bist, dann tu Folgendes, lies, forsche und staune. Lies die Bibel jeden Tag. Ja, wurde schon manchen Kindern eingetrichtert. Von vorne bis hinten. Erforsche die Hintergründe, die Welt des alten Orients, die Sitten und Gebräuche im Judentum, die Situation der ersten Christen. Versuche herauszufinden, was hinter diesen einzelnen biblischen Begriffen steckt. Lies Kommentare dazu und auch Auslegungen anderer Leute, auch die, die dir vielleicht fremd sind und vielleicht nach erster Durchsicht nicht so recht passen. Und dann staune. Staune über Gott und seine Größe und Weisheit. Und fang an, ihn schlicht anzubeten, nicht mit komplizierten, ausgefeilten Sätzen wie bei einer Rede, sondern so, wie dir der Schnabel gewachsen ist, einfach und natürlich. Bete Gott an, von Herz zu Herz. Amen.